Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und wie bereits versprochen, gehört diese Sendung Ihnen, meine Damen und Herren. Ich lade Sie herzlich ein, sich telefonisch oder per Mail bei uns zu melden. Genauso wie das Agnes Dalka gemacht hat, die aus Gelsenkirchen anruft, 62 Jahre alt ist. Frau Dalka, wie geht es Ihnen?
Dankeschön, mir geht es gut. Hallo?
Ja, wir können Sie gut hören, Frau Dalka. Genau. Es geht Ihnen gut, das ist schon mal eine Aussage mit einem Punkt, aber Sie hören auch nicht auf damit. Was bedeutet das, es geht Ihnen gut, in Anbetracht der Verwerfungen, die diese Corona-Krise mit uns allen macht?
Also mir persönlich geht es gut, aber ich habe große, große Sorge. Denn das Virus ist da. Es ist jetzt immer noch da. Es ist aktiv da. Und wir wissen eigentlich jetzt viel besser als im Februar und im März, dass es wirklich in jedem Landkreis, in jeder Stadt da ist. Und wenn ich dann sehe, mit den Lockerungen, die durchaus ihren Grund, ihre Berechtigung, ihre Erklärungen haben, ihre guten Gründe haben, wie die Menschen damit umgehen, dann wird mir Angst und Bange. Ich habe große Sorge und manchmal werde ich auch richtig wütend.
Zum Beispiel, was beobachten Sie, Frau Dalka?
Wenn ich sehe, dass wie die Menschen mit dem Mund-Nasen-Schutz umgehen bzw. nicht umgehen. Das ist ein Mund-Nasen-Schutz. Das ist kein Doppelkinnhalter. Dass Abstandsregeln nicht eingehalten werden. In den Einkaufszonen, auf den Wochenmärkten sieht man die Menschen, ich sag mal, locker. Ein Viertel der Menschen läuft ohne Maske draußen.
Greifen Sie da eigentlich ein? Sagen Sie da manchmal was?
Wenn ich unterwegs bin, sage ich was. Ja, ich bin da jemand, der den Mund nicht halten kann. Und dann erwehrt mein Unverständnis. Großes Gucken. Sagt man, was hat die denn jetzt schon wieder? Wir wissen, wie aggressiv dieses Virus ist. Wir wissen, welche Wirkung das hat. Wir haben es Tag für Tag gehört. Sevasto konnte man nachverfolgen. Ischgl war ein großes Signal. Da sind wir alle vor Schreck zu Hause geblieben. Jetzt wissen wir, das Virus ist in unserer Stadt, das ist in unserem Landkreis und wir verhalten uns, als wäre es nicht da.
Frau Dalka,
diese Dummheit
macht
mich wütend.
Ja, aber was machen Sie jetzt damit? Sie analysieren das, wie Sie es uns beschrieben haben.
Ja,
welche Auswirkungen hat das?
Ich reduziere meine Kontakte. Ich gehe nicht groß raus. Wenn ich draußen bin, habe ich meinen Maskenschutz. Ich habe auch ganz viele Masken für Leute in unserer Gemeinde genäht, die dann rausgegangen sind, gewaschen und gebügelt und einzeln verpackt. Mit Mundschutz und Handschuhen verarbeitet, dann eingepackt, egal. Aber ich erwarte einfach von meinen Mitbürgern, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Wenn ich die Maske trage, kann ich den anderen schützen. Wenn ich Abstand halte, schütze ich den anderen. Das ist nicht mein Selbstschutz. Und ich erwarte von meinen Mitbürgern, dass sie mich schützen. Sonst kann ich die ganzen Lockerungen sein lassen.
Frau Dalka, darf ich Ihnen Professor Rolf van Dyck vorstellen? Der ist am Apparat bei uns, ist unser heutiger professioneller Gast, nicht im Studio, leider, weil er in Frankfurt am Main sitzt. Aber wir freuen uns, dass er dabei ist und ein wenig einordnen kann. Herr Professor van Dyck, guten Tag, Sie hören uns.
Guten Morgen. Ja, guten Morgen, ich höre
Sie
gut.
Und Sie haben auch das gehört, ehe ich Sie jetzt vorstelle, was Frau Dalka gesagt hat. Sie sind Psychologe. Bei Frau Dalka merkt man, da ist ein großes Maß an Empörung über die Art und Weise, wie die anderen umgehen. Verzeichnen Sie das, konstatieren Sie das auch in der momentanen Stimmungslage bei uns im Lande?
Also ich glaube, man muss hier sehr differenziert sich das anschauen. Ich kann Frau Dalka gut verstehen, wenn man selber in Sorge ist, dass man sich dann aufregt darüber, dass man bei anderen nicht das Verhalten sieht, was man gerne sehen würde. Aber man muss sich immer fragen, warum verhalten die anderen sich nicht so? Ist das böse Absicht? Ist das fehlende Information, mangelnde Aufgeklärtheit? Oder liegen dem sogar ganz andere Gründe zu Gründe? Also zum Beispiel kann es ja sein, dass jemand keine Maske trägt, weil er Allergien hat oder dass er seine Maske kurzfristig irgendwo verlegt hat und gerade dabei ist, sich eine neue zu beschaffen. Jeder hat vielleicht in den letzten Wochen schon mal diesen Witz gehört von dem Mann, der im Supermarkt mit 8 Paketen Klopapier von einer empörten Kundin angesprochen und angeschrien wird. Und als sie endlich fertig ist, sagt er so, wenn sie fertig sind, dann möchte ich jetzt gerne die Regale weiter einräumen. Wir wissen nicht, warum Leute 8 Packungen Klopapier in der Hand haben. Vielleicht haben sie ein Altenheim zu versorgen. Mhm. Und das würde ich auch immer den Menschen erstmal unterstellen, denen ich auf der Straße begegne und die keine Maske haben oder die vielleicht auch enger zusammenstehen. Vielleicht habe ich es ja mit Menschen zu tun, die aus dem gleichen Haushalt kommen und die das durchaus dürfen. Also es ist gut, dann Menschen anzusprechen, aber es ist auch gut, das ohne Empörung zu tun, sondern vielleicht erstmal zu fragen, wisst ihr nicht, wie wichtig das ist oder warum macht ihr das?
Das machen Sie ja, Frau Dalka, ne? Das ist ja genau das, was Sie versuchen.
An der Stelle denke ich dann manchmal, wir wissen um dieses Thema seit 2 Monaten und für Aufmerksame noch ein bisschen länger. Und wer keine Maske hat, es ist oft genug gesagt worden, dann nimmt ein Tuch, dann nimmt einen Schal. Es laufen YouTube-Videos ohne Ende. Man kann ein Herrentaschentuch sich vor den Kopf, vor Mund, Nase binden, wenn man nichts anderes hat. Es sind die Informationen da und die Ignoranz der Leute, da muss ich ganz ehrlich schwer an mich halten.
Ja, Frau Dalka, bitte hören Sie weiter zu, wenn Sie möchten. Wir würden uns darüber freuen, über die Antenne. Ich möchte gleich an Rolf van Dyck anschließen die Frage. Auf der europäischen Ebene gelten die Deutschen eigentlich als diejenigen, die sehr verantwortungsbewusst umgehen. Wir brauchten hier in Deutschland keinen Shutdown, der so weit gegangen ist wie zum Beispiel in Frankreich. Und das wird begründet damit, dass die Deutschen in der Regel viel einsichtiger sind und schon von selbst vorsichtig genug sind. Das, was die Frau Dalka sagt, stimmt damit nicht überein. Was denken Sie?
Also zunächst mal ist das auch meine persönliche Wahrnehmung. Also in Frankfurt, wenn ich zur Uni fahre, sehe ich, dass die Menschen, denen ich begegne auf der Straße, wirklich großen Abstand halten. Der Park, der gegenüber der Goethe-Universität liegt und in dem ich manchmal meine Mittagspause verbringe, da sehe ich, wie Menschen wirklich nur zu zweit und mit großem Abstand voneinander spazieren gehen. Also meine tägliche Beobachtung sagt mir eigentlich auch, dass die Menschen sich daran halten. Wir haben gerade eine relativ große Studie abgeschlossen mit etwa 1500 Befragten in Deutschland, in denen wir nach allen möglichen Maßnahmen gefragt haben und wie sehr die Leute diese Maßnahmen persönlich einhalten. Und auch da finden wir sehr starke Zustimmung. Was wir aber auch finden in der Studie ist, dass es nochmal einen Unterschied macht, ob ich irgendwie persönlicher betroffen bin. Also diejenigen, die selber zum Beispiel in Risikogebieten mit vielen Infektionen leben oder die Menschen, die wir befragt haben, die selber einen Menschen im Haushalt wohnen haben, der einer Risikogruppe angehört, also ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Die nehmen diese Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, Abstand halten und so weiter nochmal deutlich ernster und halten sie deutlich besser ein. Und das ist so ein ganz allgemeiner Befund in der Psychologie. Das, was mich persönlich betrifft, da leiste ich dann auch eher Folge, ja.
Professor,
aber insgesamt kann ich sozusagen Ihre Wahrnehmung und das, was aus dem Ausland vielleicht über uns Deutsche berichtet wird, sowohl als persönlicher Erfahrung als auch aus dieser Umfrage, die wir gemacht haben, bestätigen.
Jetzt muss ich endlich mal sagen, mit wem wir das Vergnügen haben. Professor Rolf van Dyck in Marburg hat er Psychologie studiert, promoviert dann ja an Schnittstellen zwischen Sozialarbeits- und Gesundheitspsychologie. Und er ist seit, wenn ich richtig rechne, 14 Jahren in etwa Professor für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Dort auch Vizepräsident, zuständig für Internationalisierung, für Nachwuchs, für Diversität und für Gleichstellung. Und wir freuen uns, dass wir Rolf van Dyck zu Gast haben, der ein wenig einordnen kann, das, meine Damen und Herren, was Sie uns berichten aus Ihrem persönlichen Leben. Wie nehmen Sie diesen schwierigen Weg der Lockerungen wahr? Wie groß ist die Sehnsucht nach Normalität? Wir könnten ja jetzt alle Bereiche aufführen: Theater, Kino, Zoo, Reise, Urlaub, Schulen, Pflegeheim, Geschäfte, Familie, Partnerschaft, Gesellschaft, diese und viel mehr Bereiche. Es ist viel Bewegung im Augenblick und der Weg geht ja in Richtung Lockerung. Welches Gefühl haben Sie dabei, meine Damen und Herren? Wie sieht Ihr Leben zurzeit aus? Das möchten wir gerne von Ihnen erfahren. Berichten Sie uns also über Ihr Lebensgefühl und wie es zurzeit aussieht in Ihrem Alltag, gedanklich und praktisch. Ich nenne nochmal die Telefonnummer 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Herr van Dyck, wie viel Glück haben wir eigentlich, dass diese Pandemie uns im Frühjahr erwischt und nicht im Herbst oder Winter?
Naja, und dazu noch in einem fast vorsommerlichen Frühjahr. Ich glaube, das war schon ein großes Glück. Ich glaube, die Ausgangsbeschränkungen, die wir in Deutschland hatten, die ja auch beileibe nicht so weit gegangen sind wie die in Frankreich, wo Menschen keine Parks aufsuchen durften, oder wie in Italien, wo Menschen ihre Häuser nicht mehr verlassen durften. Hier hatten wir in Deutschland, glaube ich, insgesamt großes Glück, dass wir noch raus durften, dass die Parks im Großen und Ganzen geöffnet blieben, und das bei diesem tollen Wetter. Also erstens hilft das Wetter auch, dass die Viren sich nicht so schnell verbreiten, und wenn wir mit Abstand in der frischen Luft sind, dann ist das allein aus medizinischen Gründen schon gut, aber es tut natürlich auch unserer Seele gut. Wenn wir morgens aufwachen und die Sonne scheint durchs Fenster, dann sind wir optimistisch, dann sind wir lebensfroh, und auch das schützt unser Immunsystem. Mhm.
Insofern ist es ganz gut, dass Sie nicht bei uns hier in Köln zu Gast sind im Studio. Wir hätten keinen Blick nach draußen. Sie, glaube ich, sitzen am offenen Fenster und können in Ihren Garten schauen.
Ganz genau, ja. Mhm. Mir geht's gut.
Also, wenn uns diese Krise jetzt im Dezember zum Beispiel erwischt hätte oder in den sogenannten tristen, traurigen Monaten November, wäre dann womöglich der kollektive Umgang damit ein anderer gewesen?
Ja, und aus mehreren Gründen. Also ein Grund ist tatsächlich, dass wenn wir dann häufiger uns in geschlossenen Räumen hätten aufhalten müssen, wäre wahrscheinlich die Ansteckung größer gewesen. Das heißt, wir hätten auch mehr Fälle bekommen, vermutlich auch mehr Fälle von Todesfällen. Seltsamerweise, ich bin hier natürlich alles andere als Experte, aber ich glaube den Zahlen, dass seltsamerweise sich ja selbst innerhalb von Familien die Ansteckungsrate relativ in Grenzen hält. Und das liegt daran, dass wir eben viel nach draußen gegangen sind, während wenn wir in Familien mit 3, 4, 5 Personen auf beengtem Raum uns hätten wochenlang aufhalten müssen, dann wäre das sicherlich nach oben gegangen. Also das ist der eine Grund, mehr Fälle, vielleicht auch mehr Tote. Und der andere Grund ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, trübes Wetter drückt auf die Stimmung und führt dann auch wieder durch ein geschwächtes Immunsystem dazu, dass es uns schlechter geht.
Weil ja nicht jeder die Möglichkeit, in privilegierten Verhältnissen, also einen eigenen Garten zu haben oder am Waldrand zu wohnen. Diejenigen, die im 15. Stockwerk in der Stadt wohnen, für die ist es doch dann ganz besonders wichtig, dass die wirklich auch raus dürfen und in den Park dürfen und dass die Kinder dort auch spielen dürfen auf dem Spielplatz.
Ja, ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Die Krise betrifft unterschiedliche Gruppen in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Das heißt, dass diejenigen, die Auslauf haben, in Anführungszeichen, damit natürlich auch sehr viel besser umgehen können. Deswegen ist natürlich der Unmut in manchen Gruppen, die weniger privilegiert sind, auch größer. Das hat sich ja auch zum Beispiel in Frankreich gezeigt. Dort gab es ja durchaus auch einige Proteste gegen die sehr starken Ausgangsbeschränkungen. Und die kamen in der Masse von den Menschen, denen es nicht ganz so gut geht. Ja.
Also ich habe Ihnen versprochen, meine Damen und Herren, wir möchten gerne von Ihnen zu Hause oder unterwegs erfahren, wie es Ihnen zurzeit geht. Jutta Alisch in Oldenburg, von der ich sagen darf, dass Sie 72 Jahre alt sind. Frau Alisch, gehören Sie zu einer Risikogruppe? Darf ich das fragen?
Ja, das ist etwas, was ich eigentlich gar nicht so genau weiß. Ich habe ein leichtes Asthma oder COPD. Ich muss ein Spray nehmen.
Mhm. Wie kommen Sie klar mit den Lockerungen? Wie haben Sie das empfunden, als vorgestern die Kanzlerin erklärt hat, in welche Richtung wir uns nun auf den Weg machen?
Ja, ich freue mich drüber. Also ich finde das gut. Ich freue mich auf die Museen, die jetzt wieder aufhaben, auf weitere Kontakte. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass auch vieles in der Eigenverantwortung liegt. Und in meinem Fall eben auch im Abwägen, was geht nicht für mich. Also Abstand halten ist in Ordnung, im Garten mit Freunden sitzen ist prima. Aber ich denke also auch an den Herbst. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin Klinikclownin, ich lese im Kindergarten vor und ich bin auch Mentorin für Kinder mit Leseschwäche. Mhm. Mein Ziel ist so ein bisschen, im Herbst wird das alles wieder geöffnet sein, aber ich muss dann für mich abwägen.
Mhm.
Beim Vorlesen krabbeln mir die Kinder auf den Schoß,
ja.
Mentorin geht, Kliniklauen weiß ich nicht.
Das sind aber manchmal dann schwierige Entscheidungen, wenn dann so ein Knirps Ihnen auf den Schoß klettern will und Sie wollen es nicht zulassen. Was machen Sie?
Ja, das ist genau der Punkt. Das weiß ich nicht.
Wobei ja, Herr van Dijk, ja genau, wir hören Sie, Herr van Dijk.
Ein Wort zu sagen kann, also erstmal finde ich toll, dass Sie sagen, Sie appellieren an die Eigenverantwortung oder glauben auch daran, auch das ist ein großer, nicht gut nachgewiesener psychologischer Befund, wenn wir selber eigenverantwortlich uns fühlen und wissen, dass wir unser Leben kontrollieren können und nicht immer nur durch andere fremdbestimmt sind. Auch das ist ein sogenannter Resilienzfaktor, also ein Schutzfaktor, der unser Immunsystem stärkt und uns vor Krankheiten bewahrt. Das finde ich toll. Und dann sagen Sie, Sie machen sich zu Recht Gedanken um den Herbst. Was wird dann, wenn die Lockerungen weitergehen und Sie dann wieder Kontakt haben, auch mit Kindern? Und natürlich gehört mit über 70 zu einer Risikogruppe und dazu noch diese Atemwegsvorerkrankungen, sollten Sie vorsichtig sein. Meine Hoffnung ist, wir werden sicherlich noch keinen Impfstoff bekommen in diesem Jahr, aber meine Hoffnung ist, mit entsprechenden Schnelltestverfahren, die dann auch zuverlässig sind, und mit Medikamenten für Infizierte, denen es schlecht geht, trotzdem einen Teil des Problems besser im Griff haben werden, als das im Moment der Fall ist.
Frau Alisch, bitte sagen Sie uns kurz noch, machen Sie sich mehr Sorgen um sich selbst oder machen Sie sich mehr Sorgen um die Menschen, auch die Kleinen, von denen Sie gerade berichtet haben, die Ihnen anvertraut sind?
Ja, das hält sich, glaube ich, die Waage. Na, natürlich mache ich mir Gedanken darum. Also einmal um die kleinen Menschen, mit denen ich zusammen bin. Und woran ich auch denke, die zweite Welle könnte im Herbst kommen. Wie weit belaste ich dann auch wieder die Krankenhäuser? Ne? Also das sind Sachen, die gehen mir wirklich durch den Kopf.
Frau Alisch, worauf freuen Sie sich? Worauf freuen Sie sich vielleicht an diesem Wochenende? Ganz konkret, gibt's was Sie vorhaben?
Ich fahre an die Küste.
Was Sie jetzt,
ich wohne
jetzt
in
dürfen.
Oldenburg, ja. Die Küste ist eine Dreiviertelstunde entfernt und ich will einen großen Strandspaziergang machen.
Das, Herr van Dijk, das ist natürlich ein Rezept, was wieder Kraft gibt, oder?
Ja. Das hört sich wunderbar an. Ich wünschte, ich würde nahe der Küste leben. Aber das ist natürlich auch wieder eine Sache. Ja, die Lockerungen sind gut und die Menschen können an die Küste. Ich selber freue mich riesig auf unseren Sommerurlaub, den wir auch an der Ostseeküste verbringen wollten. Und jetzt sieht es ja so aus, als sei das auch möglich. Aber trotzdem müssen wir natürlich auch alle vorsichtig und verantwortlich mit den Lockerungen umgehen. Das heißt, wenn Sie, Frau Alisch, dann in die Nähe des Strandes kommen und sehen, dass tausend andere die gleiche Idee hatten, dann vielleicht doch lieber mit großem Abstand auf den Dünen laufen und nicht direkt an der Wasserlinie.
Nee, das ist klar.
Frau Alisch, danke, dass Sie angerufen haben. Gruß nach Oldenburg. Und ja, klar, wir wissen nicht erst seit gestern, dass die gerade auch an den Küsten, an der Ostseeküste, die Stühle schon alle wieder rausstellen und da mal durchzählen, wie viele Menschen sie da draufsetzen können. Bringt uns auf ein Thema, zu dem Andrea Kusemüller mit Sicherheit was zu sagen hat, wenngleich auf internationaler Ebene. Denn Sie, Frau Kusemüller, wohnen im deutsch-dänischen Grenzgebiet, richtig?
Ja. Wir wohnen im deutsch-dänischen Grenzgebiet und zwar können wir auch rüber gucken auf die nördlichste Spitze von Deutschland nach Olnis, über die Grenze hinüber, also über die Flensburger Förde hinüber. Und bei uns ist es so, ich kann es sehen, aber ich kann nicht mehr dorthin. Und das ist eine sehr, sehr merkwürdige Situation, die mich daran erinnert, nicht erinnert, aber von der ich weiß, dass es ungefähr so gewesen sein muss, während des Zweiten Weltkrieges und während der deutschen Besetzung von Dänemark. Da konnte man auch rüber gucken, aber man konnte nicht rüber kommen. Und so ähnlich ist es eben bei uns. Und wir leben eigentlich ein deutsch-dänisches Leben. Also wir leben auf der dänischen Seite. Und ich war mal Chefin eines deutsch-dänischen Kontors für die deutsch-dänische Zusammenarbeit. Und die ist natürlich auch insbesondere gestört. Also wir versuchen auch, unseren Alltag so zu leben. Und der ist total gestört. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir das Gefühl haben, es ist auch plötzlich eine Gängelei da drin. Weil Jetzt sieht man es nicht mehr ein. Es ist die Sehnsucht, das hörten Sie ja auch von den anderen Menschen. Die Sehnsucht nach Nähe ist natürlich sehr, sehr groß. Die Sehnsucht aber auch, wieder rüberkommen zu können. Ich habe Freunde dort. Ich habe eine Physiotherapeutin dort. Ich habe viele, viele verschiedene Beziehungen und die sind gestört. Wir haben sogar einen Sohn dort und den können wir nicht besuchen. Mhm. Enkel können wir nicht besuchen.
Mhm. Frau Kuselmüller,
auf der dänischen Seite ist das ein bisschen anders.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Sehen das die Dänen gleich wie die Deutschen oder gibt es da Unterscheidungen in der Wahrnehmung?
Es gibt dort auch Unterscheidungen in der Wahrnehmung insofern, als wir eine sehr kluge Staatsministerin haben, Mette Frederiksen, und denen sind ja bekannt dafür, dass sie eher pragmatisch reagieren. Also sie sagt, wir sind sehr viel weiter in dem Digitalen, wir machen Videokonferenzen, das machen wir auch, aber sehen natürlich auch, dass das an gewisse Grenzen stößt. Homeoffice ist nicht so eine große Schwierigkeit wie in Deutschland, aber Mette Frederiksen hatte sofort gesagt, also die Familien mit Kindern sind am meisten belastet.
Ja.
Und diese Familien, die brauchen, also die Kinder, die brauchen auch die anderen Kinder und hat die Kontakte zu den Kitas, also die Kitas hat man sehr schnell gehört.
Frau Kuselmüller, ganz rasch noch vor den Nachrichten gefragt, worauf freuen Sie sich? Sie haben uns gerade eindringlich gesagt, Sie gucken darüber, aber Sie können nicht hinreisen. Was machen Sie am Wochenende?
In den Garten gehen. Und das ist auch schön. Aber es ist eben auch begrenzt und Sie fühlen sich ein bisschen wie im Gefängnis.
Andrea Kuselmüller, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Professor Rolf van Dyck, wir können das jetzt nicht mehr einordnen, weil in 20 Minuten wäre schön, da hätten wir noch Zeit. In 20 Sekunden die Nachrichten kommen, 5 Minuten lang, dann hören wir uns wieder mit unserer Sendung Der schwierige Weg der Lockerungen. Wie groß ist die Sehnsucht nach Normalität? Und Sie können weiter anrufen 00800 446 4464. Wir befinden uns auf dem Weg der Lockerungen, aber es ist ein schwieriger Weg der Lockerungen, der je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, auch mit Schwierigkeiten behaftet ist, mit Furcht und Sorge auf der einen Seite und mit optimistischen Vorstellungen, vielleicht zu optimistischen Vorstellungen auf der anderen Seite. Wie groß ist Ihre Sehnsucht nach Normalität? Wie nehmen Sie Ihr momentanes Leben im Moment wahr, meine Damen und Herren? Einige Hörer haben den Eindruck, so wird mir übermittelt, dass unser Gespräch hier, Herr Professor van Dyck, zu positiv verläuft, dass wir zu optimistisch mit diesem Gesprächsgegenstand Corona und die Lockerungen umgehen. Gibt es eine prinzipiell optimistischere und eine prinzipiell pessimistischere Einstellung als Grundeinstellung, mit der wir dieser Lebenswirklichkeit Corona begegnen?
Ja, das gibt es. Also Menschen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht in ihren Persönlichkeiten und Optimismus, Pessimismus ist eine Persönlichkeitseigenschaft, mit der wir im Grunde aufwachsen und geboren und geprägt werden in unserer frühen Kindheit und Jugend. Optimismus hat sich auch als ein sogenannter Resilienzfaktor erwiesen, das heißt optimistische Menschen leben gesünder, leben länger und kommen auch mit Schwierigkeiten besser klar. Die gute Nachricht ist, man kann Optimismus lernen. Das heißt, man kann trainieren, etwas zuversichtlicher in die Welt zu schauen. Und man kann ganz bewusst versuchen, sich auf die schönen Dinge zu konzentrieren. Und wir haben vorhin über das Wetter gesprochen. Ich glaube, in den letzten Wochen gab es, es sei denn, man war Landwirt, keinerlei Grund, über den blauen Himmel zu schimpfen oder zu meckern. Und da wirklich drauf zu achten und zu sagen, wo geht es mir denn gut, wo geht es uns denn gut?
Aber wird dem Optimisten dann nicht sehr leicht vorgeworfen, die Dinge zu beschönigen und nicht adäquat mit der Situation umzugehen?
Die positive Psychologie, die unter anderem auch versucht, Menschen eine optimistischere Einstellung beizubringen, sagt, das bedeutet überhaupt nicht, dass wir die Probleme ausblenden sollen und die negativen Aspekte ausblenden sollen. Und in der Krise, in der wir uns jetzt befinden, geht es natürlich vielen Menschen, vielen Gruppen der Wirtschaft schlecht. Und dagegen müssen wir was tun. Diejenigen, die etwas tun können, diese Probleme darf man nicht ausblenden. Aber der Optimismus setzt dem etwas entgegen. Und das hilft, psychisch stabil und gesund zu bleiben.
Albert Albers am Telefon in Baden erreichen wir Sie, 63 Jahre alt. Herr Albers, stecken Sie im Berufsleben?
Ja, voll im Berufsleben, Herr Kollege van Dijk. Ich bin am KIT als Institutsleiter und Professor unterwegs und bin gerade auf dem Weg ins Institut und mache gleich eine digitale Vorlesung mit über 450 Studierenden.
Mhm. Sagen Sie nochmal, welches Institut ist das? Ich habe das gerade nicht akustisch verstehen können.
Das ist das Karlsruher Institut für Technologie in Karlsruhe, KIT.
Ah, okay. Aha. Insofern auch Professor, dann treffen sich ja die Richtigen miteinander. Herr Albers, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Bleiben wir mal bei Ihnen persönlich. Sehen wir jetzt mal von Ihrem Studienauftrag ab. Wie sieht es aus mit Ihrem privaten Leben zurzeit?
Ja, also im privaten Leben sind es natürlich deutliche Einschränkungen. Das findet man auch so. Ich wohne an der Grenze nach Frankreich sehr dicht dran. Wir haben dann auf der anderen Seite auch erlebt, was passiert, wenn man nicht richtig und vielleicht nicht schnell genug reagiert hat, alles richtig. Ich höre aber zu den eher positiven Menschen, wie Herr van Dijk das gesagt hat, und ich sehe es auch jetzt als notwendig an, da gewisse Lockerungen zu machen. Und ich würde ganz gerne einen ganz anderen Aspekt noch ansprechen. Gar nicht so sehr Freizeit und so weiter, sondern was wir spüren, ich habe ein Team mit 100 Mitarbeitern und die sind alle im Homeoffice jetzt unterwegs. Und wir sehnen und wir sind sehr effektiv, wir arbeiten ganz toll, alles funktioniert, aber wir sehnen uns danach, dass wir uns wieder treffen.
Also die persönliche Begegnung und das mit der Herr van Dijk.
Das kann ich absolut bestätigen. Auch die Arbeitsgruppe, die ich am Institut für Psychologie leite, die besteht aus ungefähr 15 Personen. Wir sehnen uns danach, uns wieder zu sehen. Wir machen wöchentliche Videokonferenzen. Genau. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, in der wir manchmal virtuell zusammen Kaffee trinken oder Nachrichten austauschen. Aber das ersetzt natürlich den persönlichen Kontakt nicht. Da gibt es auch Studien dazu, dass Videokonferenzen schneller ermüden. Und natürlich die Forschung aus der Emotionspsychologie, wenn wir den anderen nur als ganz kleines Bildchen in einer Videokonferenz sehen, können wir die Emotionen gar nicht so wahrnehmen und auch unsere eigenen Emotionen nicht so gut rüberbringen. Und wir merken nicht so schnell, geht es dem anderen schlecht, geht es dem anderen gut.
Ja, aber sind wir,
das heißt, da fehlt uns schon etwas.
Da sind wir aber in der Zwickmühle, Rolf van Dijk. Wenn Sie an irgendeiner Stelle, glaube ich, mal geschrieben haben, wir sollten uns umarmen, dann kriegen wir ja ein Problem mit der Virusbekämpfung.
Das ist richtig,
Umarmen dürfen und sollten wir die, mit denen wir im gleichen Haushalt leben, weil die körperliche Berührung, die tut uns tatsächlich gut. Bei der Umarmung anderer sind im Moment zu Recht Grenzen gesetzt.
Das stimmt. Herr Albers, noch mal ganz kurz, Grenzen gesetzt. Sie sagten, Sie sind in der französischen Nachbarschaft. Fehlt Ihnen das, nicht einfach mal rasch rüberfahren zu können?
Ja, selbstverständlich fehlt das. Natürlich fehlt das. Und gerade in der, ich meine, jetzt hat sich die Situation drüben ja auch etwas verbessert alles. Aber das war ja wirklich tragisch, das muss man auch sagen. Und man hat wirklich auch von sehr tragischen Fällen da gehört. Und wir leben wirklich, die Grenze gibt es eigentlich nicht mehr, allerdings jetzt doch wieder. Und das sehe ich so ähnlich wie die Dame an der dänischen Grenze. Mhm. Ich glaube, wir müssen auch da versuchen, möglichst schnell diese Dinge aufzuheben. Und wir sollten uns dann auch bewusst sein. Also es ist positive Einstellung ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und wir müssen uns aber und sollten uns auch ruhig bewusst sein, dass wir gewisse Risiken da eingehen. Das muss man aber, glaube ich. Ich glaube, das ganze Leben besteht aus gewissen Risiken.
Rasch zum Abschied, Herr Albers, auch die Frage an Sie. Worauf freuen Sie sich an diesem Wochenende?
Ich freue mich auch auf meinen Garten und erste Lockerungen. Ich werde wieder durch die Lichtenthaler Allee in Baden-Baden schlendern.
Alles Gute auf Ihrer Fahrt in Ihr Institut. Danke, dass Sie uns angerufen haben aus Baden. Und wir schalten weiter nach Kiel. Und an der Stelle muss ich vielleicht auch mal sagen, es ist manchmal mit der akustischen Verständlichkeit unserer Leitung nicht gerade optimal bestellt. Wir wissen das, wir arbeiten da auch immer dran und versuchen Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause die bestmögliche Tonqualität zu liefern. Es ist gerade in diesen Tagen manchmal besonders schwierig. Aber wie gesagt, wir sind da dran und wir hoffen, dass alles gut verständlich zu Ihnen rüberkommt. Kommt Regina Jäger jetzt aus Kiel, 55 Jahre alt. Wie geht's Ihnen, Frau Jäger?
Ja, ich bin die letzten Wochen und eigentlich nicht nur die letzten Wochen sehr wütend. Ich bin wütend, weil ich der Meinung bin, man hat hier sehr viel Zeit verspielt. Ich habe im Jahr 2013, 2014 mal an das Bundesministerium für Gesundheit geschrieben, an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und so weiter und habe zum Beispiel auf die hygienischen Verhältnisse an den Autobahnraststätten hingewiesen. Und übers Händewaschen, ganz konkret, ich könnte Ihnen da abendfüllend drüber berichten, die Antwort war, da ist der jeweilige Betreiber, steht da in der Eigenverantwortung, sich um sowas zu kümmern. Also man sah da keine Verantwortlichkeit auf Seiten unseres Staates, sich um die Hygiene zu kümmern, mindestens Händewaschen, Gelegenheiten so anzubieten, dass man danach nicht wieder Dinge anfassen muss, um zum Beispiel dann in die Fastfood-Restauration zurückzukehren, um damit eben diesen Fingern dann sein Essen zu sich zu nehmen. Ich habe das wirklich vor Ort auch durchgezogen, mich durchgefragt. Es war nicht möglich, ein Waschbecken zu bekommen, wo meine Tochter und ich uns die hätten die Hände waschen können, bevor wir also mit den und so weiter. Die zweite Sache.
Frau Jäger, ganz kurz mal, nur noch zu diesem Komplex. Ja. Glauben Sie denn, dass sich jetzt aufgrund dieser kollektiven Bedrohung daran etwas ändert? Also glauben Sie, dass wir in Zukunft vielleicht in diesen Bereichen, die Sie alle da gerade angeführt haben, dass wir da ein bisschen bessere auch Hygieneverhältnisse bekommen werden?
Ich erhoffe mir das sehr stark und ich gehe auch davon aus, dass es sich ganz langsam etablieren wird, wenn ich sehe, was inzwischen bei den Supermärkten partiell angeboten wird, dass man immerhin sich schon zum Beispiel einen Einkaufswagen selbst desinfizieren kann. Ich will hier keine Namen nennen, aber ich weiß von einzelnen Supermarktketten, dass sie das auch schon vor Corona also angeboten haben. Und das sind für mich die Sachen, über die man schon längst hätte nachdenken müssen, ohne dass erst so plakativ so eine Katastrophe hätte passieren müssen, ja. Mhm.
Frau Jäger, bleiben Sie mal parat, denn Sie haben Gelegenheit, kurz noch Ihren Punkt 2 zu nennen. Aber erst Rolf van Dyck, wie groß ist eigentlich die Gefahr? Das fragen uns auch viele Hörerinnen und Hörer hier. Im Moment sind wir sehr sensibel. Frau Jäger hat das gerade mit Beispielen angesprochen im Supermarkt. Wir gehen alle grosso modo miteinander rücksichtsvoller, sorgfältiger, auch hygienischer um. Wenn diese Krise dann mal hoffentlich irgendwann abgeschlossen und als bewältigt gilt, wie hoch ist die Gefahr, dass wir wieder zurückfallen in die Bewegungsart und in den Alltag, wie wir es vor der Krise hatten? Oder wird etwas bleiben?
Ja, ich fürchte, dass wir in weiten Teilen wieder zurückfallen in die Zeit davor. Also Frau Jäger hat das richtig angesprochen. Es gab schon lange Hinweise. Es gibt eine Bundestagsdrucksache von 2013 über eine entsprechende Analyse, weite Infektion der deutschen Bevölkerung mit einem SARS-Virus. In dem wird genau vor den Dingen gewarnt und in dem werden Maßnahmen empfohlen, wie zum Beispiel das großflächige Anschaffen von Schutzausrüstung, Atemmasken und so weiter. Das ist alles nicht passiert aus Kostengründen. Jetzt werden wir wachgerüttelt. Ich bin mir sicher, dass die Bundesregierung, aber auch wir persönlich eine Zeit lang dort aufmerksamer sind. Aber wir hatten die gleiche Situation vor ziemlich genau 100 Jahren mit der spanischen Grippe in ganz Europa und Nordamerika auch schon einmal. Und es ist völlig in Vergessenheit geraten. Und es wird sehr davon abhängen, wie es weitergeht. Also es gibt auch Stimmen, die sagen, nach Covid-19 kommt vielleicht Covid-20. Und wir sind in einer stark globalisierten Welt solchen Viren wahrscheinlich in Zukunft häufiger ausgesetzt. Und je häufiger wir etwas erleben, umso mehr bleiben wir natürlich auch aufmerksam und befolgen die entsprechenden Schutzhinweise.
Nochmal zurück zu Hörerin Regina Jäger, bitte Ihr Punkt 2.
Der Punkt 2. Wir hatten vor einigen Jahren, noch nicht lange her, die Chance gehabt, uns mit einem sehr verwandten Erreger, sage ich mal, wirksame, problemlösungsorientierte Verfahrensweisen auszuprobieren. Ich spreche hier von dem Erreger der Avian Influenza. Das hat man aber nicht getan, sondern man ist eine Strategie gefahren, die auf ein Prinzip gesetzt hat, was von vornherein sich als Blödsinn ganz klar evident gemacht hat. Und zwar war man der Meinung, man kann diesen Erreger ausrotten und man hat deshalb die Strategie gefahren, ich sage jetzt mal so, wie es war, totschlagen. Also die in Frage kommenden Zielorganismen praktisch dem Erreger zu entziehen. Hätte man seinerzeit dieses Geschehen sag ich mal, wissenschaftlich angegangen und nicht handelspolitisch angegangen, dann hätte man heute schon Erfahrung von Kontaktsperre, über was passiert, wenn man, also in diesem Fall sind es dann Vögel gewesen, länger einsperrt, soziale Probleme. Das wäre praktisch sozusagen der Vorversuch gewesen. Und da hätte man heute mit Erkenntnissen auffahren können, schon vor Wochen hätte man sagen können, das funktioniert, das funktioniert nicht so. Und da ist man eine bewusst falsche, also wissenschaftlich falsche Strategie gefahren, weil die handelspolitischen Interessenlagen prioritär gesetzt worden waren.
Frau Jäger,
das ist ein Punkt, der mich wütend macht.
Ja, das haben Sie auch gerade am Anfang gesagt, dass Sie wütend sind, und Sie haben es nochmal untermauert durch diese Analyse, die Sie da gerade gezogen haben. Das gibt mir auch die Gelegenheit, nochmal dran zu erinnern. Es ist eigentlich genau das, was wir erfahren wollen. Wie geht es Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren? Frau Jäger sagt, sie ist wütend. Sie hat erklärt, warum und weshalb. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie beruhigter jetzt, weil offenbar die Zeichen eher ampelmäßig in Richtung Grün leuchten als in Richtung Rot? Beruhigt Sie das? Haben Sie da Schwung bekommen für Ihr weiteres Leben? Sehen Sie da Licht am Ende des Tunnels? Oder ist es bei Ihnen eher dann umgekehrt, dass Sie sagen, naja, ich traue der ganzen Sache noch nicht so ganz. Ich bin da lieber noch zurückhaltend. Sie können uns nach wie vor anrufen, 00800 4464 4464, die Telefonnummer. Frau Jäger, vielen Dank nach Kiel, dass Sie uns berichtet haben aus Ihrem persönlichen Erleben. Professor Rolf van Dyck, man hat zurzeit den Eindruck, dass die Gesellschaft sich zweiteilt in gewisser Weise. Die einen kommen super gut zurecht mit Homeoffice und streichen da positive Aspekte heraus. Sie finden zu sich selbst, sie können mit ihrer Zeit souveräner umgehen, sie entdecken Dinge im Leben, die sie bisher nicht gesehen haben. Und die anderen, die wesentlich mehr zu tun haben, bei denen alles etwas schlimmer ist als vorher und die keine Gelegenheit haben, zu sich zu kommen. Ist das ein Eindruck, der trügt oder täuscht im Augenblick, dass wir so eine Zweiteilung der Gesellschaft haben?
Ich glaube, wir haben sogar noch viel mehr als eine Zweiteilung. Wir haben unheimlich viele Gruppen, die sich unterscheiden darin, wie sie mit der Situation umgehen, weil ihre Lebensbedingungen unterschiedlich sind. Also Sie haben Homeoffice angesprochen. Wir haben auch eine Studie gerade dazu gemacht und haben ungefähr 100 Personen vor März und 200 Personen nach März zu ihrer Telearbeit und Homeoffice befragt. Und nach der Situation, nach den Ausgangssperren und der erzwungenen Telearbeit, die viele jetzt machen, werden die Vorteile als weniger vorteilhaft gesehen und die Nachteile treten deutlicher zutage, insbesondere das Gefühl, sozial isoliert zu sein. Das hängt aber sehr davon ab, ob ich in einer Familiensituation lebe oder ob ich alleine bin. Singles, die allein in einem Haushalt wohnen, werden sicher unter der sozialen Isolation mehr leiden als Menschen, die mit zwei oder drei Kindern in einer Familie sind. Diejenigen, die Kinder haben, aber wiederum, die klein sind und jetzt im Homeschooling betreut werden müssen, die leiden wiederum unter anderen Dingen. Ich bin in der glücklichen Situation, meine beiden älteren Kinder sind aus dem Haus, mein jüngerer Sohn, der ist 13 Jahre alt oder 14 Jahre alt, der kann sich ganz gut selbst beschäftigen und von daher kann ich mir jetzt erlauben, mit ihnen anderthalb Stunden in Ruhe zu telefonieren. Wäre ich eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindergartenkindern, dann wäre das absolut und schlecht nicht möglich und ich würde sehr darunter leiden. Und das nehmen wir auch wahr.
Und verbunden mit einem Appell, da auch möglichst in der Gesellschaft aufeinander zu achten und vielleicht auch die Probleme und die Nöte der anderen zu sehen und dort auch unterstützend tätig sein zu können, wo auch immer es möglich ist. Ich erinnere nochmal die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört Rolf van Dyck, er ist Professor für Sozialpsychologie an der Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. In Niedersachsen hört den Deutschlandfunk Jörg Witte und ihn hören wir jetzt zu. Herr Witte, bitte.
Ja, hallo. Also ich bin vom Beruf Fahrer in der Lebensmittellogistik. Das heißt, ich bin in Anführungsstrichen systemrelevant. Ich finde, dass diese Lockerungen viel zu früh kommen, weil es wird immer von dieser Eigenverantwortlichkeit gesprochen. Dazu möchte ich nur ein Beispiel nennen. Wenn Sie in den ersten Wochen des Lockdowns in einen x-beliebigen Baumarkt gegangen sind, haben Sie gesehen, Mutter, Vater, Kinder, Opa und Oma. So, so viel zum Thema Eigenverantwortlichkeit. Die Deutschen haben es meines Erachtens noch nicht begriffen, was dieser Virus bei einem Menschen anrichten kann. Und jetzt wird auf hohem Niveau geklagt, ja, ich fühle mich im Lockdown und ich bin ich bin im Lockdown und das kann nicht so weitergehen. Meine Güte, jetzt müssen Sie, es ist eine Zwangssituation. Was wäre denn, wenn wir hier Ebola hätten oder sonst irgendetwas? Andere Klasse der Krankheit, richtig, aber es müsste dort genauso Maßnahmen getroffen werden. Wo ich meiner Vorrednerin recht gebe, ist, dass die Politik das einfach verschlafen hat und ausgesessen hat seit der SARS-Geschichte. Mhm. Aber diese frühzeitigen Lockerungen halte ich für nicht richtig, weil wenn daraus sich resultiert, dass es einen zweiten Infektionsrhythmus gibt, der viel, viel schlimmer sowohl für die Menschen, für die Wirtschaft und alles Mögliche sein wird, dann haben wir ein echtes Problem.
Wie gehen Sie selbst denn, Herr Witte, damit um, wenn man richtig verstanden habe? Das heißt, Sie beliefern Supermärkte, Sie machen also genau das, was wir alle brauchen, dass wir genug zu essen haben und die Leute eben in die Supermärkte gehen können, um sich dort zu bedienen. Das machen Sie. Fühlen Sie sich da so ein bisschen am Rande und rausgenommen von der Krise? Sie sitzen in Ihrem Laster, haben eher weniger Kontakt zu anderen Menschen?
Nee, ich habe zwangsläufig Kontakt. Also privat habe ich natürlich, ich bin Single, weniger Kontakt mit anderen Menschen. Ich habe nur den Vorteil, dass ich im Wald wohne und einen Hund habe und da regelmäßig an die frische Luft kann. Mhm. Aber was mich betreibt, ärgert. Ist die Tatsache und ärgert, dass die Kunden durch ihr Verhalten nicht beweisen, dass sie begriffen haben, was diese Krankheit antut und was sie zwangsläufig den Leuten antun, die im Supermarkt arbeiten, die liefern und so weiter und so fort. Weil ich kann einem Menschen nicht ansehen, ob er in seiner Freizeit sich an die Regeln hält oder nicht.
Fragen wir unseren Psychologen, Herr Witte, verzeihen Sie, dass ich da einschreite. Wir fragen unseren Psychologen Rolf van Dyck. Das ist eine sehr verständliche Reaktionsweise, von der uns Herr Witte da berichtet. Er ist ärgerlich.
Ja, und ich glaube, Herr Witte kommt allein durch seinen Beruf sehr weit rum und sieht unterschiedliche Supermärkte, die er beliefert und merkt vielleicht, dass es auch sehr unterschiedlich ist. Ich kann das aus meiner Warte ich kann es nicht bestätigen, was Herr Witte sagt. Ich war hier auch im Baumarkt. Ich bin einmal oder zweimal in der Woche einkaufen im Supermarkt. Hier im Norden Frankfurts gehen die Leute wirklich sehr, sehr vorsichtig damit um. Warenabstand, desinfizieren die Einkaufswagen. In jedem Bau- und Supermarkt steht Sicherheitspersonal bei uns vor den Türen, die streng darauf achten, dass man nur mit einem Wagen reinfährt, sich die Hände wäscht, eine Maske aufzieht und so weiter. Das mag in anderen Teilen Deutschlands unterschiedlich sein. Das liegt auch daran, wie stark sozusagen die Gefährdung ist. Also in Bayern oder Teilen Nordrhein-Westfalens gibt es ja sehr viel mehr Infektionen und auch Todesfälle als zum Beispiel bei uns in Hessen. Und entsprechend gehen die Menschen anders miteinander um. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Ich wollte da jetzt noch mal was zu sagen. Es dreht sich nicht darum, dass die Supermärkte und Baumärkte nicht das Mögliche tun, was in ihrer Macht liegt. Aber ich habe einfach die Befürchtung, dass in dem Moment, wo diese Lockerungen eintreten, ein psychologisches Moment eintritt, was heißt, ach, es ist doch gar nicht mehr so schlimm. Vergessen, dass diese Zahlen, die einer Bewertung zugrunde liegen, ja auch eine gewisse Laufzeit haben, bis sie öffentlich werden, bis reagiert werden kann. So, sondern ich sehe es einfach so, dass die Leute einfach sich jetzt auf das stürzen, was heißt, unsere Grundrechte werden eingeschränkt, wir dürfen nicht mehr demonstrieren, wir dürfen nicht zusammen grillen. Und in dem Moment, wo das wieder aufgemacht wird, diese Büchse der Pandora, werden die Leute Corona als nicht mehr so eminent ansehen, wie es eigentlich behandelt werden müsste.
Herr Witte, wir haben Ihre skeptische Grundeinstellung da verstanden und Sie haben uns auch erläutert, woraus sich das speist. Ganz kurz noch die Frage zum Abschluss unseres Gespräches. Wie gehen Sie persönlich damit um? Gehen Sie dann jetzt am Wochenende im Wald mit Ihrem Hund, ärgern sich ein bisschen, aber mit der frischen Luft wird es dann auch wieder gut und Sie können am Montag starten?
Ja, ich muss ja, ich verdiene damit mein Geld, das ist ganz einfach. Also das sind nur eben halt Beobachtungen, die ich getätigt habe.
Ja.
Beobachtungen, die ich auch von einem Freund aus einem Baumarkt getätigt hatte und so weiter und so fort.
Okay.
Wenn ich mich so ärgern würde, dass ich meinen Job nicht mehr machen könnte, würde ich, dann müsste ich aufhören mit dem, was ich tue.
Genau, beliefern Sie uns weiter, Herr Witte, und danke, dass Sie Einblick gegeben haben in Ihre Wahrnehmung. Sie kommen weit rum und deswegen nehmen wir das auch bewusst wahr, was Sie dort konstatieren. Jetzt kommen hier einige Mails auch rein, die sich mit der Maskenpflicht beschäftigen. Können wir jetzt wahrscheinlich vor den Nachrichten nicht mehr in extenso behandeln. Carina schreibt, mich macht es sehr traurig, dass es so große Widerstände gegen die Maskenpflicht gibt. Für mich bedeutet das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ein Bezeugen von Respekt meinem Gegenüber. Ich bin Krankenschwester und trage diese Maske über Stunden. Nochmal mit Ausrufezeichen, tragt eure Masken. Und da wären wir gleich, Herr van Dijk, wenn Sie einverstanden sind, nach den 5 Minuten Nachrichten, die jetzt gleich folgen, ein wenig uns auch darüber unterhalten, was dieses Maskentragen mit uns in der Gesellschaft auch macht. Man hat manchmal den Eindruck, ich habe jetzt nur noch die Augen, in die ich blicken kann, weil mir die Physiognomie fehlt, wenn mir jemand auf der Straße oder im Geschäft begegnet. Auch das werden wir gleich noch ein bisschen behandeln. Der schwierige Weg der Lockerungen. Wie groß ist die Sehnsucht nach Normalität? Unser Thema heute im Vormittag hier im Deutschlandfunk. Und Sie können uns bis 11:30 immer noch anrufen. 00800 4464 4464 die Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail lebenszeit@deutschlandfunk.de. Was ist das für eine Art von Normalität, in der wir uns hier in diesem Land zurzeit befinden, in Anbetracht der Lockerungen, die ausgerufen worden sind und in den nächsten Tagen und Wochen ja auch weiter um sich greifen werden? Zu Gast am Telefon Professor Rolf van Dijk von der Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt, dort Sozialpsychologe. Wir waren gerade beim Thema Masken, Herr van Dijk. Wenn ich diesen Menschen jetzt gar nicht mehr so richtig erkenne, welche Auswirkungen hat das auf unser Zusammenleben?
Ja, das hat schon negative Auswirkungen. Wir können die Emotionen des anderen Menschen nicht wahrnehmen. Wenn uns jemand zum Beispiel etwas Negatives sagt, dann tun wir das normalerweise mit einem Lächeln im Gesicht, die das Negative etwas abschwächt. Und dieses Lächeln nehmen wir jetzt nicht mehr wahr. Oder umgekehrt, wenn jemand etwas Ernstes unterstreichen will, dadurch, dass er auch seine Lippen entsprechend zusammenzieht, dann sehen wir das nicht mehr. Und da müssen wir uns dran gewöhnen. Damit müssen wir lernen, umzugehen. Ich bin viel in Asien unterwegs, wo die Maske sehr viel häufiger getragen wird. Einerseits, weil es dort eine Kultur dafür gibt, dass wir andere schützen wollen. Und weil es natürlich in einigen Regionen Chinas zum Beispiel auch aufgrund der Umweltverschmutzung sehr viel häufiger angetroffen wird. Und dort hat es etwas viel Selbstverständlicheres. Ich fürchte, dass wir in Deutschland uns daran auch noch eine ganze Zeit gewöhnen müssen und auch lernen müssen, unsere Emotionen entsprechend mit den Augenbrauen, mit den Händen und so weiter auszudrücken.
Ja, und vielleicht auf der anderen Seite auch mehr darauf zu achten, weil Sie das gerade gesagt hatten, Umwelt, auch zu diesem Themenaspekt kommen viele Meldungen unserer Hörerinnen und Hörer hier rein auf den Tisch. Viele freuen sich über die positiven Auswirkungen des Lockdowns auf die Umwelt und einige sagen, wir atmen endlich mal wieder richtig durch. Es gibt dann auch die Karten der Stickoxidbelastungen und so weiter, die viel grüner aussehen dort, wo sie vorher rot ausgesehen haben. Und da ist der einhellige Wunsch auch, hoffentlich wird das tradiert, auch in der Weise, dass wir auf die Sauberkeit, auf die Gesundheit der Umwelt auch weiter achten. Das ist das eine, was kommt und das andere auch zahlenmäßig sehr stark in unserer Gesellschaft offenbar. Weniger oftmals die Sorge um sich selbst, um die eigene Person, als um die anderen Menschen. Also zum Beispiel, wie geht es den Menschen in den Flüchtlingsheimen und denen es nicht gut geht und diejenigen, die in beengten Verhältnissen wohnen müssen. Egoismus und Altruismus, Professor van Dyck, definieren wir die Grenze da neu zurzeit?
Das sieht ein wenig so aus, ja. Ich habe vorhin von der Studie gesprochen, die wir gemacht haben, zu dem Einhalten der Regeln. Und ich habe ja gesagt, wir finden, dass die Menschen, die Kontakt haben zu Risikogruppen, die Regeln stärker einhalten. Wir haben aber auch gefunden in der gleichen Befragung, dass diese Menschen stärker zu Hamsterkäufen neigen. Das heißt, hier scheint so ein bisschen sowohl das Beste in uns, der Altruismus, als auch das Schlechte in uns Menschen, der Egoismus, gleichzeitig verstärkt zu werden durch diese Krise. Die Krise führt dazu, dass wir stärker an unsere eigenen Bedürfnisse denken und diese Bedürfnisse setzen wir dann um. Und auf der einen Seite führt das zu Handverkäufen, auf der anderen Seite führt es dazu, dass wir uns und andere schützen.
Interessant.
Und ja, Sie haben recht, Flüchtlingsheime sind besonders bedroht, andere Heime, es hat sich ja gezeigt, die Zahlen, die Schätzungen gehen bis zu 50% der Todesfälle in Deutschland sind in Heimen aufgetreten und da sprechen wir nicht nur von alten Pflegeeinrichtungen, sondern eben auch von Gefängnissen, auch von Flüchtlingsheimen. Und hier gilt es natürlich auch politisch zu handeln und dafür zu sorgen, dass auch da die Situation und Bedingungen eingehalten werden. Ich möchte gar nicht reden von den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln oder in der Türkei.
Ja. Wollen wir mal schauen, wie es Uwe Schmidt geht. Hörer in Villingen-Schwenningen wohnt er, 45 Jahre alt. Herr Schmidt, wie schaut es aus bei Ihnen?
Ich höre Sie. Ja, ich war gerade einkaufen und mir ist heute auch wieder aufgefallen, also seit es diese Maskenpflicht gibt, habe ich den Eindruck, dass die Leute wesentlich weniger auf den Abstand achten. Also es ist einfach, es macht sich niemand so richtig die Gedanken mehr drüber. Es scheint mir, dass die Leute so ein bisschen schon das Leid sind, da Gedanken sich drüber zu machen. Finde ich so ein bisschen schade, weil es ist natürlich auch schwieriger mit der Maske jemand anders Vortritt gewähren zu wollen, einfach die Leute freundlich anzuschauen, finde ich ein bisschen schwierig gerade.
Da können wir Herrn van Dyck ja auch nochmal fragen. Ist diese Maske, wird die von mir eventuell so empfunden, jetzt bin ich ja geschützt und schütze andere? Also sind ja die anderen Parameter, wie zum Beispiel den Abstand halten, gar nicht mehr so wichtig.
Ja, das ist leider so. Und davor haben ja von Anfang an auch Experten gewarnt, die gesagt haben, so viel Schutz bietet die Maske vielleicht nicht. Und gleichzeitig führt sie vermutlich dazu, dass wir uns sicherer fühlen, als wir tatsächlich sind. Und darauf muss man immer wieder hinweisen. Also auch die Medien sollten immer wieder darauf hinweisen. Wenn alle die Maske tragen, hilft es allen. Aber es bietet keinen absoluten Schutz, sich nicht zu infizieren. Das heißt, Abstandsregeln müssen trotzdem eingehalten werden. Ganz wichtig.
Herr Schmidt, Sie haben uns gerade gesagt, Sie kommen vom Einkaufen. Fühlen Sie persönlich sich denn sicher, wenn Sie sich in die Gesellschaft der Supermarkteinkäufer begeben?
Ich fühle mich jetzt da nicht unsicher. Das jetzt nicht. Es ist nur so, dass ich denke, es würde doch eigentlich niemanden wirklich beeinträchtigen, wenn man so ein bisschen diese Rücksicht, die am Anfang ja auch da war, am Anfang hat man schon das Gefühl gehabt, dass die Leute sehr umsichtig sind und dass man sich aus dem Weg geht. Und ich denke, da wird doch niemand einen Zacken aus der Krone brechen, wenn man sagt, das führe ich einfach noch weiter. Und ich nehme weiter einfach den anderen mit Respekt wahr und sage, ich mache den Schritt zur Seite oder ich warte mal, wenn jetzt jemand in der Mitte von einem engen Gang geht und sagt nicht einfach, ach, ist mir egal, da gehe ich dann vorbei.
Herr Schmidt, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen persönlich war, ob Sie am Mittwochnachmittag oder am Abend im Fernsehprogramm vielleicht gesehen haben, was Frau Merkel dann verkündet hat oder ob Sie es am Tag danach in der Zeitung gelesen haben. Würden Sie sagen, der Weg, der im Moment eingeschlagen ist mit den Lockerungen, und da kommt ja in den nächsten Tagen auch noch etwas locker auf uns zu, das ist der richtige? Oder würden Sie sagen, zu früh?
Ich habe so einen Hauch Bedenken, dass es vielleicht ein bisschen früh sein könnte. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, man muss alles Mögliche regulieren. Ich hätte mir den Einstieg in solche Regelungen ein bisschen eher gewünscht und ich hätte es jetzt ein bisschen schöner gefunden, wenn man nicht den Eindruck hätte, dass die Politik da getrieben reagiert, weil sonst zu viele nicht mehr stillhalten. Also ich finde, auf der anderen Seite finde ich es sehr gut, wenn man sagt, man macht das regional. Es ist mir völlig klar, dass jemand in Mecklenburg-Vorpommern, wo es ungefähr im ganzen Bundesland nicht viel mehr Fälle gibt als hier in Baden-Württemberg in einem Kreis, dass dort man das schwer nachvollziehen kann, dass da genau die gleichen Regelungen gelten. Und ich würde es auch nicht als Flickenteppich betrachten, wenn man sagt, man muss das regional betrachten. Aber dann vielleicht mit mehr Umsicht. Und ob 50 eine gute Zahl ist, weiß ich nicht. Vielleicht wäre ein bisschen weniger noch geschickter.
Ich habe jetzt gerade den Überblick nicht, wie es bei Ihnen in Baden-Württemberg ist. Aber nehmen wir nur mal an, die Biergärten würden geöffnet bei Ihnen. Wären Sie einer der Ersten, der sich reinsetzen würde?
Ich hätte da kein Problem damit, wenn ich das Gefühl hätte, man achtet aufeinander, dann hätte ich da kein Problem. Also ich werde auch an einem Gottesdienst jetzt wieder teilnehmen, wenn es bei uns möglich sein wird. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Da bin ich auch jemand, der sich damit befassen muss, wie man das tun kann. Aber ich fände es halt gut, wenn man einfach weiterhin aufeinander achtet und nicht so lapidar damit umgeht.
Herr Schmidt, vielen Dank, dass Sie angerufen haben aus Villingen-Schwenningen und Ehefrau Wieding. Bitte am Apparat bleiben, zu Wort kommt. Ganz kurz, Professor van Dyck, viele Anrufer und diejenigen, die hier schreiben in die Redaktion hinein, sagen, fragen Sie doch mal den Psychologen, was er meint, ist die Politik zurzeit getrieben? Also verlangt die Gesellschaft, wir wollen wieder versuchen, normaler zu leben als bisher und dann muss die Politik sozusagen folgen und die Lockerungen möglich machen? Oder sind die Lockerungen wirklich ein Ausfluss einer intensiven Gefahren- und Güterabwägung, die dann dazu gekommen ist? Was sagen wir diesen Hörerinnen und Hörern, Herr van Dyck?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Keiner könnte behaupten, die Politik entscheidet absolut rational nur aufgrund von medizinischen Expertisen. Aber ich möchte darauf hinweisen, ich glaube, vor etwa 3 Wochen hat der Deutsche Ethikrat etwas sehr Wichtiges gesagt. Der Ethikrat hat gesagt, wir brauchen keine Diskussionen um Lockerungen, die von Tag zu Tag anders sind und vor allem auf die Wirtschaft zielen, sondern wir brauchen klare Kriterien. Und die hat die Politik jetzt vorgelegt. Also am Mittwoch hat die Bundesregierung zusammen mit den Ministerpräsidenten gesagt, wir gucken uns das Landkreis für Landkreis an und das Kriterium sind 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das, finde ich, ist ein nachvollziehbares, klares Kriterium. Man hätte jetzt medizinisch wahrscheinlich darüber streiten können, ob vielleicht doch 35 oder 40 oder besser 20 Fälle nicht ausgereicht hätten. Aber wir haben jetzt ein Kriterium und wir müssen jetzt ganz, ganz gut darauf achten, dass dieses Kriterium auch eingehalten wird und dort lokal dann agiert wird. Und das finde ich vernünftig, weil so wie der Hörer vorhin sagte, es gibt Landkreise oder sogar ganze Bundesländer, in denen gibt es kaum Infektionen. Und warum soll man da nicht etwas lockerer dann auch damit umgehen?
Zu Claudia Wieding nun nach Berlin, 58 Jahre alt, Krankenschwester in onkologischer Praxis. Und Sie, Frau Wieding, Sie leben sozusagen zurzeit in einem Spannungsfeld zwischen Ihrer 92-jährigen Mutter und Ihrem 18-jährigen Sohn. Wie kommen Sie damit klar?
Naja, das Spannungsfeld empfinde ich eigentlich zwischen allen drei Aufgaben, also als Krankenschwester, als Tochter und als Mutter. Als Krankenschwester und als Tochter möchte ich mich natürlich maximal schützen, damit ich unsere Patienten weiter gut behandeln kann und sicher. Und als Tochter möchte ich mich nicht anstecken, um meine Mutter versorgen zu können zu Hause. Und als Mutter eines baldigen Abiturienten möchte ich natürlich schon, dass die Kinder möglichst bald in die Schule gehen. Und ich möchte auch gerne, dass die kleinen Kinder nicht traumatisiert werden von dieser Corona-Zeit. Und ich selber wünsche mir für mich natürlich auch möglichst bald ein relativ normales Leben. Ich singe sehr gerne im Chor und hoffe, dass ich das bald wieder kann. Und nach allen Informationen, die ich habe, und ich glaube, ich bin sehr gut informiert, ich höre täglich die einschlägigen Podcasts, ich lese alle Fachartikel, die in unseren Haushalt schweben und glaube, dass die Masken zu tragen für uns die sicherste Methode ist. Das ergeben auch Studien aus Hongkong und aus Singapur, wieder auch sowohl in der Schule als auch im Alltag einigermaßen normal leben zu können. Und nun frage ich mich, wie können wir diese Sommerzeit nutzen, wo uns ja das Wetter auch hilft, dass sich die Ansteckungsgefahr zumindest im Freien, aber auch in den Wohnungen senkt. Wie können wir die nutzen, die Maskenskeptiker vielleicht noch auf unsere Seite zu bekommen. Und obwohl ich das sehr gut verstehen kann, so Wut im Bauch zu haben, das habe ich ja auch von anderen Hörerinnen gehört, denke ich, müssen wir gucken, dass wir auf der Straße gut miteinander umgehen, uns aber trotzdem aufmerksam und auch mal kritisch aufmerksam machen. Ich hatte auch neulich so ein Erlebnis im Supermarkt, wo ich einen jungen Mann angesprochen habe, warum tragen Sie denn eigentlich keine Maske? Der mir dann eben auch seine Skepsis, das bringt doch alles gar nichts, und der Montgomery hat es ja auch gesagt. Und dem habe ich dann auch gesagt, also ich halte mich für gut informiert und die Gründe sprechen dafür. Und ich würde mir von Ihnen wünschen, dass Sie mich schützen, damit ich meine Mutter und meine Krankenversorgung.
Wie hat er reagiert?
Der hat positiv reagiert. Und ich denke, das ist manchmal wirklich auch eine Frage des Tons. In dem Moment war ich auch guter Stimmung. Es gibt auch andere Situationen. Aber in Bezug auf die kleinen Kinder, wir dürfen nicht anfangen, uns auf der Straße miteinander zu streiten.
Frau Wieding, natürlich. Frau Wieding, abschließend, das heißt also im Großen und Ganzen, der Weg der Lockerungen ist für Sie der richtige?
Ich bin mir nicht so sicher. Ich denke, wir dürfen zumindest jetzt nicht aufhören zu lernen, wie wir uns immer selbstverständlicher mit Maske und mit Abstand bewegen, auch wenn wir wieder in Parks, in größere Gruppen, das finde ich schon gut. Ich finde auch in der Schule das ganz gut, dass das wieder schrittweise losgeht. Aber ich habe auch Bedenken, was die zweite Welle betreffen könnte. Und dann sollten wir wirklich in Stellung sein und in Übung.
Claudia Wieding, vielen Dank, dass Sie angerufen haben, Krankenschwester in onkologischer Praxis. Herr van Dyck, die Medien spielen zurzeit eine große Rolle. Wir natürlich auch hier im Deutschlandfunk versuchen, Sie mit den Informationen möglichst breit zu versorgen. Die Medien spielen aber auch in Bezug auf die Gefühle der Menschen eine gewichtige Rolle. Meine Kollegin Theresa Bohrer hat sich mal die Mühe gemacht, in öffentlich-rechtlichen und privaten Medien, sowohl im Fernsehen als auch im Hörfunk reinzuhören, mit welchem Duktus, in welcher Art und Weise über die Phase gerade geredet wird, in der wir leben.
Manche trifft die Krise von außen, andere auch von innen.
Ausnahmezustand bei uns im Westen. Panik oder Gelassenheit.
Die 20-jährige Leistungsschwimmerin ist Asthmatikerin. Sich mit dem Coronavirus zu infizieren, besonders gefährlich. Doch Angst hat sie nicht.
Und diese Nachricht lässt alle Sportlerherzen höher schlagen.
Aufatmen auch für Alten- und Pflegeheime.
Hochzeit im Autokino. Trauung zwischen Auspuff und Kotflügel. Romantik mal anders.
Was das mit den Menschen macht, da kriegt man wirklich Gänsehaut.
Junge Menschen tanzen in Mailand auf den Straßen, Kinder spielen miteinander und Großeltern dürfen endlich ihre Enkel wieder in die Arme schließen. Ganz langsam und vorsichtig kommt die italienische Lebensfreude zurück.
Professor van Dyck, inwieweit steuern Medien zurzeit das Befinden, die Befindlichkeit der Menschen?
In ganz großem Ausmaß. Also in dieser Krisensituation suchen die Menschen nach Informationen und nach Sicherheit. Und hier ist es natürlich ein Problem, wenn die Medien sich gegenseitig widersprechen, weil die Medien natürlich nicht nur die Information rüberbringen, das heißt zum Beispiel die Zahl der Neuinfizierungen, sondern auch diese Informationen interpretieren. Und wenn ich dann von dem einen Medium höre, alles ist ganz schlimm, und von dem anderen, es ist alles gar nicht schlimm, dann ist den Menschen nicht geholfen. Das heißt, hier sollten Medien auch wirklich schauen, dass man sich abspricht, dass man mit den Experten vorher spricht und dann eine Kommunikationslinie fährt. Und ich glaube, die Medien sind letztendlich auch dafür verantwortlich, dass es, darüber haben wir vorhin gesprochen, eine gewisse optimistische Grundstimmung gibt und nicht die Menschen in Verzweiflung getrieben werden.
Hatten wir vorhin ja dann auch ein bisschen relativiert, weil viele sagen, seid ihr da nicht insgesamt zu optimistisch? Sie haben uns, Herr van Dyck, ja erklärt, warum es vielleicht auch gesundheitlich förderlich sein kann, eher Optimist zu sein. Evantia Bucke schreibt, ich zitiere, ich denke, der Virus ist da und wird auch länger da sein. Man sollte sich damit abfinden und versuchen, für sich den besten Weg zu finden, ihn zu vermeiden. Also Hände waschen, Abstand halten, Massenveranstaltungen, auch Krankenhäuser, soweit es geht, zu meiden und vor allem normal leben, verreisen, so schreibt sie weiter, Freunde treffen und auch umarmen, ja, leben, richtig leben und dabei aber auch vorsichtig sein und Optimist sein. Das war vorgelesen aus der Mail von Evantia Bucke. Und jetzt möchte Ursel Wenzel mit uns sprechen. Sie lebt in Berlin und ist 82 Jahre alt. Frau Wenzel, wie geht es Ihnen?
beschissen. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl, weil ich überhaupt keine Möglichkeit habe, Begegnungen nach außen zu haben. Ich habe hier gerade geschrieben, Martin Buber sagte, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und diese Begegnung wird mir genommen. Mit meinen 82 Jahren kann ich also nicht all das verschieben, weil meine Lebenszeit endlich ist. Wenn ich freue mich, dass jetzt die Lockerungen sind und halte von diesen Masken überhaupt nichts. Wochenlang ist uns gesagt worden, die Masken helfen nicht. Und ich sehe auch, wie die Menschen schlecht und falsch damit umgehen. Wenn wir die Masken richtig benutzen, können sie vielleicht was bewirken. Aber so in die Tasche rein, in die Tasche raus, um Hals hängen, am Ohr hängen, immer wieder anfassen, da macht man es völlig, behandelt man es völlig falsch. Ich selbst habe Schwierigkeiten mit der Maske, das Hörgerät, die Brille, alles kämpft um mein Ohr. Ich höre nichts, ich sehe nichts, wenn ich die Brille und die Hörgerät rausmache. Ich begebe mich in Gefahr, weil ich dann die Umwelt nicht wahrnehmen kann. Also ich fühle mich in dieser Zeit nicht wohl und finde es gut, dass jetzt endlich darüber nachgedacht wird, diese Lockerung auf den Weg zu bringen. Einsamkeit macht krank. Und ich bin auch Mitglied der Seniorenvertretung Mitte hier und wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Menschen in den Heimen, dass die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Man wundert sich immer, dass der Virus dahin geht. Sie waren die Letzten, die das Material bekommen haben, um die Mitarbeiterinnen und die Bewohner zu schützen. Und wenn dann ein Virus ins Heim kommt, dann sind gleich ganz viele davon betroffen.
Frau Wenzel, also
wir müssen viel mehr gesundheitliche Vorkehrungen treffen. Ich bin bereit, den Abstand zu halten und ein Leben lang wasche ich mir die Hände. Das tue ich gerne und das mache ich wie alle. Und ich möchte einfach nicht, dass andere mir sagen, was mir gut tut. Dass andere sagen, es ist gut, wenn wir dich wegsperren, weil du Risikogruppe bist. Wer sagt denn, dass ich da weggesperrt werden will? Wer sagt denn, dass ich nicht sage, ja, das ist dann gut so, dann ist es eben so. Leben ist Risiko.
Frau Wenzel, welche Kontakte haben Sie denn? Sie haben uns ja gerade gesagt, dass Sie leiden unter dem Begegnungsverbot. Welche Kontakte haben Sie zurzeit? Welche hätten Sie gerne?
Ich möchte zu Veranstaltungen gehen. Ich möchte Vorträge hören. Ich möchte Menschen draußen begegnen können, alte Freundinnen besuchen, zusammensitzen, von früher austauschen. Ich möchte einfach mich ganz normal bewegen dürfen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das jetzt wieder möglich wird, nach dem, was auch in dieser Woche jetzt beschlossen wurde?
Ich denke ja. Also ich muss nicht draußen sitzen und mein Bier trinken. Aber wenn sowas möglich ist, ist es bestimmt, heute dürfen ja schon 2x2 Familien miteinander sich treffen, also wir können schon zu viert uns auf der Bank treffen und das ist ja schon mal eine Möglichkeit.
Herr van Dyck, möchten Sie ganz kurz was sagen? Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir hören Ihnen noch zu. Und Frau Wenzel genauso.
Ja, ich kann das sehr gut verstehen, was Frau Wenzel da erlebt und wahrnimmt. Und ich habe auch großes Respekt davor, was in Altenheimen, Altenpflegeeinrichtungen und so weiter im Moment passiert. Dort ist die Stimmung natürlich nicht optimistisch und gut. Und da finde ich auch gut, dass die Bundesregierung doch relativ schnell auch gesagt hat und auch die hessische Landesregierung zum Beispiel, ja, Angehörige dürfen ihre Angehörigen in Altenheimen besuchen, aber unter den entsprechenden Sicherheits- und Schutzvorkehrungen. Und da werden wir eine Zeit lang auch in den Lockerungen anders miteinander umgehen. Also die Restaurants, die demnächst aufhaben, die machen das eben mit Abstand, mit wenigen Menschen, an weniger Tischen und so weiter.
Frau Wenzel, kämpfen Sie weiter, wie Sie uns auch gerade noch erzählt haben, nicht zuletzt in der Seniorenvertretung Mitte, glaube ich, dort sind Sie auch tätig, ja. Und machen Sie Ihre Stimme bemerkbar. Danke, dass wir mit Ihnen reden konnten in Berlin. Und das Schlusswort aus Hörersicht kommt auch aus Berlin, von Martin Wolf, 69 Jahre alt. Wie schaut es bei Ihnen aus, Herr Wolf?
Tja, ich sitze zu Hause, bin die ganzen Wochen hier auch fast immer brav zu Hause gewesen, habe mir die eine oder andere kleine Lockerung erlaubt unter Vorsichtsmaßnahmen und bin im Großen und Ganzen damit, wie die Krise gehandhabt wurde, von Regierungsseite ganz zufrieden.
Welche Lockerung haben Sie sich erlaubt, Herr Wolf?
Ich habe meine Enkelkinder besucht, habe dann aber die berühmten 2 Meter Abstand behalten, habe sie also gesehen, gesprochen bei einer Wohnung. Mhm. Wir haben zusammen auf dem Hof gespielt, aber eben immer mit den 1,5 Metern Abstand. Mhm. Ne?
Heißt das, dass Sie also im Großen und Ganzen ganz zufrieden sind mit dem eingeschlagenen Weg? Herr Dick, Sie kommen sofort zu Wort.
Ja, ich bin damit im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Man hätte die Maskenpflicht etwas eher einführen müssen. Da mussten nachher zum Schluss die Länder ja den Bund korrigieren. Da bin ich recht stolz auf die föderale Verfassung der Bundesrepublik. Mhm. Hat gut funktioniert. Und das war, denn die Maske ist die billigste aller Maßnahmen, die wir uns erlauben können. Da hat das günstigste Risiko im Fall.
Rolf van Dijk, Sie wollten da hinein intervenieren.
Nö, eigentlich nicht, aber ich kann gerne sagen, dass ich das unterstützen würde. Also ich glaube, das föderale System in Deutschland, was jetzt gerade auch so kritisiert wird, wenn sich 2 oder 3 Ministerpräsidenten widersprechen und das auch noch gegen die Kanzlerin tun, da ist natürlich viel politisches Getöse auch dabei. Aber trotzdem finde ich es absolut richtig zu sagen, wir müssen die Situation vor Ort bewerten. Und wenn die Situation unterschiedlich ist, können wir auch unterschiedlich damit umgehen.
Also, Martin Wolf, bei Ihnen bedanke ich mich herzlich, dass Sie angerufen haben aus Berlin. Unsere Sendezeit geht in 30 Sekunden zu Ende. Ganz besonderes Kompliment und Dank an Rolf van Dijk, Professor für Sozialpsychologie an der Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Unsere Leitung zu Ihnen telefonisch wird müde. Insofern ist es gut, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer ohrmäßig auch jetzt verschonen können. Danke, dass Sie die Zeit durchgehalten haben. Danke Ihnen allen, meine Damen und Herren, für Ihre Einsendungen. Wir schauen uns das alles noch genau und in Ruhe an und generieren womöglich daraus auch neue Gesprächsthemen, die Sie interessieren. Gleich geht es dann weiter mit dem Vormittag hier im Deutschlandfunk.